Jugendreisen, Ferien, Freizeiten, Zeltlager sind im Sommer total beliebt bei Kindern und Jugendlichen. Jetzt ist ein Fall aufgetaucht, bei dem es um Alkohol- und Drogenmissbrauch gegangen ist. In einem anderen Fall wurde sexueller Missbrauch aktenkundig. Sind Kinder- und Jugendfreizeiten Graubereiche mit gefährlichen Freiräumen für Täter?
Das ist eine große Frage. An der Stelle muss man ganz klar sagen, es gibt unterschiedliche Qualitätsansprüche der einzelnen Anbieter. Das hat auch was mit Trägerschaften zu tun. Und je mehr es in den privat-kommerziellen Bereich geht bei den Kinder- und Jugendreisen, desto geringer sind tatsächlich die Standards. Und hier gibt es in der Tat Schutzlücken.
Sie haben es gerade schon gesagt, es hängt davon ab, wer der Anbieter ist. Was sind die Unterschiede? Wie ist es bei denen, die kommerziell das anbieten und diejenigen zum Beispiel aus dem kirchlichen Umfeld, die, glaube ich, dann als freie Träger der Jugendhilfe nach dem Sozialgesetzbuch gelten?
Genau, wir haben die freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe, die sich frühzeitig verpflichtet haben, im Bereich der Schutzkonzepte Auflagen zu machen. Also wie sollen die Teamer, die die Freizeiten begleiten, geschult sein? Was sind die Voraussetzungen und Ähnliches? Also klare Qualitätsmerkmale. Da muss man dann auch sagen, ja, manches steht auf dem Papier und Papier ist geduldig, aber die Kultur, das auch zu leben, das ist dann nochmal eine andere Herausforderung. Und dann gibt es private kommerzielle Anbieter und auch da lässt sich die Landschaft nicht so ganz eindeutig beschreiben, weil es gibt Kinder- und Jugendreiseverbände, die auch für sich angefangen haben, Qualitätsstandards zu entwickeln, auch mit meinem Vorgänger im Amt an der Stelle bestimmte Dinge ausgehandelt haben. Aber wir müssen sagen, es fehlt an gesetzlichen Vorgaben und das sind dann Lücken. Und ich finde, dort, wo Kinder und Jugendliche über Angebote im Freizeitsektor abgeholt werden, braucht es ganz klare Qualitätsstandards, die gegebenenfalls auch gesetzlich geregelt sein müssen.
Warum hat der Gesetzgeber das bisher vernachlässigt, drüber hinweggeschaut? Es wird so vieles geregelt, kontrolliert. Jemand, ein Experte, sagte zudem, jede Pommesbude wird kontrolliert. Da werden Kinder und Jugendliche eine Woche, zwei Wochen mit Übernachtung, mit allem, was dazu zählt, weggeschickt, in die Obhut fremder Menschen gegeben. Wie kann das sein, dass man das rein theoretisch auch ohne Selbstverpflichtung, ohne Schutzkonzept anbieten darf?
Richtig ist, dass in der Kinder- und Jugendhilfe, also im SGB 8, das ist das, wo der Staat sozusagen den schnellen Zugriff hat, es diese Regelungen gibt. Und es ist auch wichtig, diese Schutzregelungen da zu haben. Das, was fehlt, wenn wir uns die Schutzlücke anschauen, ist tatsächlich die Frage der kommerziellen Anbieter. Und hier bräuchte es eine Ergänzung der Gewerbeordnung. Weil wir sind hier, das sind ganz normale Gewerbebetriebe. Und da muss man sagen, okay, welche Auflagen kann ich denen geben? Und da wäre die Perspektive meines Amtes, wie schützen wir Kinder, insbesondere vor sexueller, sexualisierter Gewalt in solchen Settings. Das könnte man lösen über eine Ergänzung der Gewerbeordnung, weil dort könnte man private kommerzielle Anbieter dann tatsächlich verpflichten, welche Schutzmaßnahmen vorzuhalten sind. Und für mich wäre der Standard, wir brauchen in allen Bereichen, in denen Kinder und Jugendliche sich in ihrer Freizeit aufhalten, Schutzkonzepte gegen sexuelle Gewalt, weil das sind die Qualitätsstandards und über diese Schutzkonzepte und ob sie tatsächlich umgesetzt und gelebt werden, könnte ich auch in so eine Variante von Gütesiegeln, sage ich mal, kommen. Weil am Ende ist ja das Problem, wie können sich Eltern eigentlich orientieren, ob ein Anbieter sozusagen die Qualitätsstandards erfüllt, die ich als Mutter, als Vater gerne erfüllt habe, wenn ich entscheide, ja, hier kann mein Kind sorgenfrei mitfahren, da habe ich irgendwie eine gewisse Grundsicherheit. Das heißt, wir brauchen ja Standards, die auch identifizierbar sind von Eltern. Und da braucht es für den kommerziellen Bereich aus meiner Perspektive ganz klar Vorgaben in der Gewerbeordnung, dass Schutzmaßnahmen vorzuhalten sind, wenn ich Anbieter von solchen Freizeiten sind. Wenn man sich dann fragt, was sind solche Schutzmaßnahmen, dann braucht es mindestens eine Auflage, dass Thema Begleiter von so Freizeitangeboten ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen, dass qualifizierende Schulungen stattgefunden haben, die auch nachzuhalten sind in der Qualität und dass es ganz klar auch sowas wie einen Notfallplan gibt, also Interventionspläne, was tue ich, wenn eine Beschwerde kommt, wie interveniere ich, wie gehe ich vor, wie informiere ich Eltern, wie überprüfe ich Meldungen und Ähnliches. Also so ein Notfallplan, der muss erarbeitet sein, weil ansonsten habe ich keine Handlungskompetenz. Also dann beschwert sich jemand und dann stehe ich da und sage, ja, aber jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll. Und das darf eben nicht der Fall sein.
Ja, Sie haben das jetzt schon sehr konkret genannt. Das hört sich alles im Prinzip auch nicht nach einem Hexenwerk an, ist in anderen Bereichen, Sie haben es gerade gesagt, bei nicht kommerziellen Anbietern schon Tagesgeschäft oder etabliert. Warum steht es bislang nicht in der Gewerbeordnung drin? Wer schaut da weg oder wer schaut nicht hin einfach?
Ich würde sagen, das ist vielfältig. Wir sind gesellschaftlich tatsächlich nach wie vor nicht so weit, dass wir gesellschaftlich eine Haltung haben, wie wir Kinder und Jugendliche angemessen schützen. Dazu müssten wir erstmal identifizieren, dass das tatsächlich alltägliche Risiken sind, denen Kinder ausgesetzt sind. Und zwar in der analogen Welt, egal ob ich dann in Bereichen der Schülerhilfe, der privaten Ballettschule, also auch solcher kommerziellen Angebote bin und erst recht im digitalen Bereich, wo Kinder komplett ohne soziale Kontrolle unterwegs sind. Also das Risiko wird vielfältig nicht verstanden, politisch genauso wie gesellschaftlich und auf Seiten der Eltern. Und wir brauchen eine Debatte, was braucht es denn an Qualitätsmerkmalen? Und die müssen dann auch tatsächlich abgefragt und eingefordert werden. Und ich bin manchmal tatsächlich ein Stück weit frustriert, dass die Stimme der Eltern im gesellschaftlichen Diskurs viel zu wenig aufploppt. Und das heißt für mich in der Übersetzung immer wieder, wir haben gesellschaftlich diese Risiken nicht verstanden. Deswegen arbeitet mein Amt auch darüber, dass wir über eine kontinuierliche Kampagne das Bewusstsein sozusagen schaffen, sexuelle Gewalt findet überall dort statt, wo Kinder und Jugendliche sich aufhalten und wir alle als Erwachsene brauchen Handlungskompetenz, um das zu verhindern. Und eine Form von Handlungskompetenz ist tatsächlich nachzuhalten gegenüber Anbietern. Wenn ich überlege, ich melde mein Kind für diese Kinder- und Jugendfreizeit an, für dieses Fußballcamp, was auch immer, habt ihr Schutzkonzepte? Wie sieht das aus? Wie haltet ihr das nach? Habt ihr Interventionspläne? Wie informiert ihr Eltern, wenn es zu übergriffigen Verhalten kommt, wenn es zu Alkoholkonsum kommt? Das sind Dinge, die müssen Eltern sich klar machen, dass sie Teil dieser Qualitätskontrolle sind. Und am Ende ist es tatsächlich so, dass auch Eltern die Anforderungen an Politik formulieren müssen, wir wollen, dass es hier klare Standards gibt.